Herzlich willkommen zu Comic Review Ausgabe 56. Diesmal mit einer Besprechung, die hatte ich vorher schon mal so ein bisschen angeteasert, hatte ich ein bisschen auf Eis gelegt, weil die erste Ausgabe ausverkauft war, was ja auch nicht schlecht ist. Ein großer Erfolg für den Verlag Dani Books, der noch relativ neu und jung ist. Die ersten, ich glaube, die erste Auflage war auf 1000 Exemplare, also sogar noch einige mehr als den in Ausgabe 55 besprochenen Details-Band von Fabio Moon und Gabriel Barr. Also da sollte es doch ein schöner Anlass sein, diese Besprechung, wie gesagt, zum einen nachher nochmal aufzunehmen und zum anderen auch nochmal darauf hinzuweisen, das werde ich am Ende machen, was denn so alles noch kommen wird aus dem Hause Dani Book, so was quasi alles ins Programm aufgenommen worden ist. Denn es ist mittlerweile eine ganze Menge und eine ganze Menge interessanter Titel noch. Zum einen, nur mal als kleinen Ausblick, Jim Hensons Tale of Sand, da freue ich mich schon extrem drauf. Die soll dann auch im Januar 2014 erscheinen, aber wie gesagt, kann sich manchmal ein bisschen verschieben, ist aber auch nicht weiter schlimm. Also, nun zunächst erstmal die Besprechung zu Daffodil, die Vampiragentin, und wer dann Blut geleckt hat, wie gesagt, kann nicht nur unmittelbar auf Dani Books die ganze Sache kaufen. Nein, er kriegt, wie gesagt, sage ich ja immer wieder, es gehört zum guten Ton, bei Dani Books eben auch eine Digitalkopie zu bekommen. Nein, er kann auch noch, und dann kommt's, signierte Drucke von Daffodil kaufen, einmal in A4 und A5 und DIN lang, ich denke mal, ist Postkartenformat, bin ich mir gar nicht sicher, 10,5 mal 21 cm, ich glaube ja. Und das alles zum relativ kleinen Preis von 12,50 Euro bis 7,50 Euro. Ein Original, das lohnt sich schon. Also, jetzt nochmal, wie gesagt, zur eigentlichen Besprechung von Daffodil, die Vampiragentin. In dieser Besprechung von Comic Review soll es um Daffodil, die Vampiragentin gehen. Ein Buch, das, so mag man vielleicht im ersten Moment glauben, so ein bisschen auf den Zug aufgesprungen ist. Ja, Vampirgeschichten verkaufen sich ganz gut und so ein bisschen knuddelbunt. Aber nein, es ist dann doch irgendwie doch ein ganz anderes Genre und sehr authentisch. Aber wie gesagt, wir greifen vorweg. Die Story ist von, ich hoffe, ich spreche die Namen alle richtig aus, Bremort, und die Zeichnung von Giovanni Rigano. 192 Seiten, wie gesagt, wer bei Dani Books kauft, kriegt extrem viel für sein Geld immer. 14 Euro kostet der ganze Spaß noch nur. Und man kriegt sogar noch eine entsprechende Digitalversion davon, kann es also dann quasi jederzeit auf seinem PDA, seinem Handy oder wo auch man immer das lesen möchte, dazu parallel lesen. Aber wie gesagt, ich finde, der eigentliche Reiz bei diesen Büchern kommt halt durch die Bücher, deswegen bin ich ein großer Freund von Büchern. Ich mag die Sachen auf Digitalkopie irgendwie nicht so richtig. Worum geht es in diesem Band? Es sind insgesamt drei Geschichten, die, wobei, ja, wie soll ich sagen, die ersten beiden Geschichten so einen größeren Handlungsbogen abliefern und die letzte quasi noch einmal so außen vor für sich genommen als Einzelepisode besteht. Worum geht es in den ersten Geschichten oder in den ersten beiden Geschichten? Es ist immer ein Team. Also ich würde sagen mal so Charlie's Angels in Vampir-Genre, also drei Vampirinnen, Daffodil, Achilles und Globuline, die quasi wie eben Charlie's Angel immer einen Auftrag haben. Und der erste Auftrag ist eigentlich folgender. Es soll ein Vampir zur Strecke gebracht werden, der etwas über die Stränge schlägt. Es gibt sogar ein Vampir-Parlament, quasi das Vorgehen der drei Agentinnen autorisiert und sie quasi auf den Weg schickt. Und was ist der Anstoß oder der Stoß des der Stein des Anstoßes so rum? Es geht darum, dass Nosferatu etwas über die Stränge schlägt und in dem kleinen Hafenstädtchen Adio Colonello quasi alles, was irgendwie noch lebt und auf Beinen ist, quasi in Vampire umwandelt. Und das Parlament sorgt dafür, dass eben die Vampire an sich für sich eher so ein bisschen zurückgehalten leben, und jetzt gerät dort alles aus dem Ruder und wird halt oder bedroht die eigentliche Existenz der Vampire, und die drei Agentinnen sollen halt wieder für Ruhe und Ordnung sorgen und Nosferatus zur Strecke bringen. Dabei sind das natürlich nicht irgendwelche Vampiragentinnen, nein, es sind natürlich auch wirklich gut aussehende, mit dezenten, mal mehr, mal weniger verhüllten Körperteilen und sehr attraktiv, sehr weiblich, sehr toll in Szene gesetzt, was, und ich greife ein bisschen vorweg, nachher auch nochmal in diesem unnachahmlichen Bonusteil nochmal zu finden ist, aber dazu komme ich dann später nochmal. Also wie gesagt, es geht um Nosferatus, der soll zur Strecke gebracht werden. Und die drei Vampiragentinnen gehen dort mit der ganzen Sache mit viel Humor und ja, einer gewissen Splatter-Allüre quasi ans Werk. Und das finde ich so interessant beim Charakterdesign dieser Figuren. Sie nehmen sich manchmal auch nicht so ernst oder nicht so richtig selber ernst. Und man hat immer das Gefühl, dass sie diesen Auftrag eigentlich auch nur mit ein bisschen Widerwillen ausüben. Gerade Daffodil ist eigentlich die, die nachher auch die beiden anderen Mädels so ein bisschen im Zaum hält, die dann doch hier und da über die Stränge schlagen wollen, die so ein bisschen ihren eigenen Kopf durchsetzen wollen. Und sie hat so das Zepter in der Hand. Sie ist so die Herrin des Hauses, die sagt, wo es lang geht. Natürlich erleben die Vampiragentinnen das ein oder andere Abenteuer, unter anderem quasi so dieser übergreifende Handlungsbogen, der uns dann quasi direkt in Band 2 der Geschichte führt. Natürlich wird immer noch Nosferatus versucht zur Strecke zu bringen, aber es gibt auch noch ein Kind, das plötzlich quasi von den dreien gerettet wird, das sehr aufgeweckt, sehr agil dort plötzlich in dieser Geschichte mitwirkt, und das macht diesen besonderen Humor dieser Geschichte halt aus, dass dann man plötzlich das Gefühl hat, da ist ein Kind, das die Gefahr der Vampire überhaupt nicht ernst nimmt, und trotzdem kommt das irgendwie glaubwürdig rüber. Ich habe zwar, und das vielleicht als kleine Kritik, hier und da das Problem, dass man in dieser Geschichte so dieses Gefühl hat, warum ist das jetzt an dieser Stelle so, warum und warum wird dieser Handlungsstrang überhaupt erzählt? Also es ist manchmal so ein bisschen, das geradlinige Geschichten erzählen geht so ein bisschen verloren zugunsten von kleineren Seitsträngen, die dann nochmal aufgedröselt werden und in Szene gesetzt werden, aber insgesamt ist es dann trotzdem eine, ich sag mal, nette Geschichte in dem positiven Sinn. Also man es wird nicht langweilig, man liest es dann doch durch. Ich muss zwar auch zugeben, ich habe hier vielleicht ein oder zwei Anläufe gebraucht, das auch zu Ende zu lesen. Also nicht Anläufe im Sinne von widerwillig, aber nicht so diesen Zug durch. Dafür ist die Geschichte dann einfach auch wirklich wieder zu dicht gepackt, zu viel Text. Also nicht zu viel Text im Sinne von überladen, aber es ist dann doch für einen Comic dann doch stellenweise doch mal ganz schön viel Text. Und was mich aber trotzdem permanent dann bei der Stange gehalten hat, obwohl das dann auch mit einem kleinen Kritikpunkt zu versehen ist, ist wirklich dieses Artwork. Was wirklich auffällt, ist zum einen die Art und Weise, wie es koloriert ist. Das ist fantastisch. Das ist ein, ich würde zwar sagen, am Computer koloriertes Design, was trotzdem noch Elemente von, ja, mit dem Pinsel kolorierten Details hat. Ich meine, selten, aber trotzdem einen Glanz sozusagen. Also die Seiten, die Panels haben eine Aussagekraft oder eine Strahlkraft, die wirklich extrem sind. Die sind jetzt nicht so quietschig bunt wie bei Monster Energy zum Beispiel, sondern so ein bisschen gedeckter, ein bisschen zurückhaltender und trotzdem sehr beeindruckend. Was auch wirklich positiv ist, es sind wirklich viele Details in diese Panels mit reingebracht worden, was mir manchmal vielleicht ein wenig zu viel ist, beziehungsweise ich bin mir nicht sicher, ob die Originalausgabe vielleicht eher so ein, wie bei uns, diese großen Comic-Bände sind. Denn es wirkt manchmal etwas gedrängt, etwas vielleicht etwas unscharf. Es kann, weil das auch über manche Seiten geht, auch ein stilistisches Mittel sein, dass man halt sagt, okay, im Dunkeln oder bei irgendeiner Orgie soll so ein bisschen wie so ein Weichzeichnungsfilter drüber gelegt werden. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber es wirkt manchmal so, als wenn diese Bilder eigentlich noch mehr Potenzial hätten, wenn sie vielleicht noch eine Nummer größer gewesen wären, mit einfach noch mehr Aussagekraft versehen worden wären. Ansonsten, wie gesagt, eine Geschichte, die überzeugen kann, die ihre zugegebenermaßen vielleicht kleinen Schwächen hat, wie gesagt, dieses, manchmal fehlt so dieses Geradlinige, manchmal fehlt so ein bisschen dieses Zielgerichtete, aber trotzdem immer mit einem Augenzwinkern, immer mit viel Humor erzählt und Charakteren, die aufgeführt werden oder eingeführt werden, die eben wie dieser kleine Roman, dieser kleine Junge, der quasi so bei den Vampiragenten plötzlich mit als Anhängsel dabei ist, die einfach lustig sind, die subtil sind, die schön gemacht sind. Und dann auch so diese Hintergrundfiguren, der Vater, wie er versucht, die zu befreien, und auch Nosferatus, der so ein bisschen dem Bösen spielt und der auch der Böse ist, und wie er dann mit dieser ganzen Art und Weise, wie er gefangen wird oder beziehungsweise wie er gejagt wird, umgeht. Immer wieder, muss ich wirklich loben, ist diese Kolorierung der Seiten, die von einem einfachen, sagen wir mal, Sepiaton gehalten zu fast psychedelischen, auf Drogen gehaltenen Farbrauscheffekten versehen ist, die aber einfach irgendwie klasse anzusehen sind. Also es macht einfach wirklich viel, viel Spaß, sich das anzuschauen, zu gucken, wie ist das designt worden, wie ist das farblich aufbereitet worden, und das ist definitiv eine Geschichte, die das wirklich par excellence betreibt, wo man vielleicht auch noch hier ein bisschen optimieren kann, aber wie gesagt, das ist Jammern wirklich auf sehr hohem Niveau. Was ich immer wieder toll finde, gut, das als Mann wahrscheinlich ist, das Charakterdesign oder die Charakterstudien der einzelnen weiblichen Hauptfiguren, die sind einfach irgendwie toll gemacht. Das hat immer so ein bisschen Latex, Lack- und Lederfetisch, der da auftaucht und so eine faszinierende Erotik, will ich es mal nennen, die bei solchen Vampirgeschichten dann doch auftauchen und erscheinen. Ist stilistisch, wie gesagt, und farblich Band 1 und 2 wirklich ein ziemlich einheitlicher Ton, wobei, was man da auch dem Interview entnehmen kann, so ein bisschen auch eine Entwicklung zu sehen ist, wie Rigano sich da quasi selbst verwirklicht hat und so ein bisschen, ja, die Charaktere entwickelt hat, sind es wirklich gelungene Geschichten. Und das Interessante nachher, Band 3 dieser Geschichten, die fangen farblich noch einmal wirklich wie ein Märchen an. Aber das bleibt halt nicht lange so. Es kommt dann bald Blut und es kommt dann auch bald wieder unsere Vampiragentin. Aber die Art und Weise, wie das zum Beispiel koloriert ist, wie auch das gezeichnet worden ist, ist einfach nochmal ein stilistischer Umbruch, der dann zwar sich schnell wieder nivelliert in dem altbekannten Farbbereich, aber trotzdem finde ich es faszinierend. Und auch hier wieder dieses Spiel aus Vampir, blutrünstige Metzeleien und viel Sexappeal. Und dann gibt es so kleine Szenen, wie eine Vampiragentin sich quasi an einem Vogel gütlich tun will, weil sie Hunger hat, und dann rufen dann die anderen und der kleine Vogel wird doch nicht gefressen, so viel als Spoiler. Aber es ist halt ein rundes Ding, es sind viele schöne Geschichten und wirklich atemberaubende Figuren, sowohl die Horrorgestalten als auch die weiblichen Hauptfiguren, die machen einfach wirklich Lust auf mehr, und es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass da jemals noch irgendwas kommen wird. Und gerade auch so dieses Ende von Geschichte 3 bietet eigentlich so ein bisschen Anlass, dass da mal noch was geplant ist. Aber wie gesagt, die Geschichten sind schon etwas älter. Ist sie doch bereits 2010 bei Marvel erschienen. Dort sind auch alle Bände, also wie gesagt, in Englisch, wie gesagt, es ist relativ weit gekommen, dieser Comic. Deswegen vermute ich aber jetzt, dass es nicht unmittelbar direkt neues Material davon geben wird für alle Fans. Aber wie gesagt, es sind drei in sich wirklich abgeschlossene Geschichten, die herrlich gemacht sind und wo man auch so manchmal nicht so ganz weiß. Also Daffodil ist ja im Englischen die Narzisse, und Narziss, der in sein Spiegelbild Verliebte. Vielleicht ist das auch so ein bisschen die Figur an sich, also die, obwohl das eigentlich nicht so ist. Also sie ist nicht selbstverliebt, sondern aber hat auch gewisse Stärken und weiß auch, wie gesagt, ihre äußere Attraktivität wahrscheinlich zum Einsatz zu bringen. Und das ist auch immer dieser weibliche Charme, der dann die Männer zum Erliegen bringt und wo die Männer dann einfach aber auch die Konsequenzen in Betracht ziehen müssen. Bewertungsmäßig, wie gesagt, ich hatte so ein paar kleine Anlaufschwierigkeiten, ein paar kleine Schwächen, sagen wir mal so, für die Geschichte an sich. Zeichnerisch, wie gesagt, eigentlich auf sehr hohem Niveau, obwohl, wie ich gesagt, mal schon einen Eindruck hatte, ein etwas aufgeblähteres, also größeres Comicbuch hätte dem einzelnen Details wahrscheinlich noch mehr Raum gegeben, aber das mag mein persönlicher Eindruck sein. Allein Geschichte und Comics so genommen, hätte ich diesem Buch 7 Punkte gegeben. Aber, und jetzt reißt nochmal zumindest ein Punkt heraus, deswegen sind es am Ende 8 Punkte. Es gibt noch einen über 40-seitigen Bonusteil, zum einen mit einem Interview, das übrigens hochinteressant ist, beziehungsweise sich wirklich gut liest, mit Giovanni Rigano, der dann nochmal so ein bisschen erklärt, wie es dazu gekommen ist, wie der Aufbau ist und wie ja die einzelnen Geschichten auch dann zu Marvel gekommen ist und welche Ironie da quasi dabei ist, dass ja er dann von Disney quasi Marvel aufgekauft worden ist. Was ich aber wirklich toll finde, ist nachher, sag mal, dieses Artbook. Also ich mag jetzt sowieso so Bleistiftzeichnungsskizzen, die dann nochmal aufgeführt werden. Und hier ist nochmal so eine Vielfalt an einzelnen Covervarianten, die manchmal sogar noch einen Tick expliziter sind, als sie eigentlich nachher im Comic zu sehen sind. Einfach wird wieder mit viel Sex und Blut gespielt. Und dann merkt man, dass Daffodil vielleicht doch ein bisschen selbstverliebt ist und vielleicht doch ganz gut um ihre weiblichen Vorzüge weiß und wie viel Spaß Giovanni beim Zeichnen dieser Charaktere hat und wie lebendig und wie vielfältig vor allen Dingen auch diese Charaktere dargestellt werden. Ansonsten gibt es dann auch nochmal Schwarz-Weiß-Zeichnungen, quasi so Entwürfe, wie es zu den einzelnen Figuren kam. Alle wirklich grandios, und da mag man fast dann ein bisschen bedauern, die Art und Weise, wie das Buch am Ende dann vielleicht doch am PC koloriert worden ist, wenn man dann sieht, wie hinten mit Wasserfarben einzelne Cover oder einzelne Entwürfe gemacht worden sind oder einfach nur auch die Bleistiftzeichnung und das Coverdesign, mit wie viel Liebe und Detailreichtum das versehen worden ist und wie viel lebendiger und ausdrucksstarker eben das mit dieser Handkolorierung nochmal zu sehen ist. Wie gesagt, wäre noch viel, viel mehr Arbeit gewesen und deswegen ist es wahrscheinlich auch so koloriert worden, wie es ist. Dann auch nochmal eine ganze Sequenz, wie quasi dann so eine ganze Seite entsteht und wie das immer detailreicher wird, so vom groben Scribbling zum einzelnen Reinzeichnen in Tusche. Grandios. Also, dieses Buch lohnt sich nicht nur für Vampirfans, sondern auch für alle die vielleicht noch ein bisschen Einblick in diesen Comic-Entstehungsprozess haben wollen oder für einfach die eine leichte, lockere Vampirgeschichte mit viel Sex und mit viel kleinen Humorsträngen lesen möchten. Wie gesagt, Danny Books, wirklich eine erstklassige Wahl. Schaut's euch an, ihr werdet viel Spaß haben. So, dann noch der kurze Ausblick in das aktuelle Programm, was momentan so angeboten wird. Wie gesagt, Monster Allergy habe ich bereits besprochen, ist zu finden. Dann kommt noch Half Past Danger, ist nur gut. Jim Hensons Tale of Zen, so quasi ein Skript oder ein Comic, das quasi in den Vermächtnis von Jim Henson gefunden worden ist, was quasi posthum veröffentlicht wurde für 24 Seiten, 160 Seiten, wirklich grandios, da freue ich mich sehr drauf. Und dann eine Geschichte, die demnächst erscheinen wird, die ich sicherlich auch besprechen werde, Plum, Band 1, für mich so ein bisschen eine Geschichte, wahrscheinlich, also zumindest von dem, was ich so an Covern oder an Grafiken gesehen habe, fast Richtung All Ages, ein Western, eine spannende Geschichte, wo ich mich drauf freue, weil sie auch fantastisch koloriert worden ist. Und da ist die Geschichte Unzeichnung von Kaelin Smith, also auch aus einem Guss quasi, und dann sogar vom Comic-Shop-Betreiber von Danny Books, Janu Rohleder, persönlich übersetzt. Also da steckt viel Enthusiasmus dahinter, viel Eigenleistung und da bin ich echt gespannt drauf, diesen Comic zu lesen. Das soll es dann auch gewesen sein in dieser Ausgabe und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.